wo sich das Handwerk die nächsten Jahre hin entwickelt.
Dass wir unser Image starten und präsent sind bei der Jugend, bei den Eltern. Wenn wir das nicht hinbekommen, habe ich echte Bedenken.
Im Handwerk ist es nicht mehr so, dass du wenig Geld verdienst.
Ich kenne viele gute Handwerker, denen es sehr, sehr gut geht. Hat ein Potenzial, dass wir uns irgendwann die Aufträge aussuchen können.
Was sind so Herausforderungen bei der Restaurierung und was macht das so unglaublich spannend?
Im Prinzip immer wie so ein kleines Puzzle, was du zusammensetzen musst.
Wenn du jetzt mal überlegst, wie sich das Steinmetzhandwerk die letzten Jahre entwickelt hat.
Unsere Entwicklung in Sachen Technik, Digitalisierung sehr langsam voran. Zusammenspiel muss gefunden werden, mit der Moderne, mit der Technik und der Tradition das zu verbinden. Tradition allein wird unseren Beruf nicht am Leben erhalten.
Willkommen beim Podcast Helden im Handwerk. Hier erfahrt ihr alles über das Handwerk mit Entscheidungsträgern aus dem Handwerk, echten Handwerkern und Personen, die mit dem Handwerk und rundherum damit zu tun haben. Bleibt am besten dran und hört euch die nächste Folge dazu an. So, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Helden im Handwerk und heute habe ich Holger Balz zu Gast bei uns im Podcast und ich freue mich ganz, ganz besonders, nicht nur, weil er unser Partner ist, mit dem wir sehr, sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, sondern weil er auch ganz, ganz bedeutende Funktionen im Handwerk innehat. Und zwar ist er Kreishandwerksmeister des Kreises Wiesbaden, Rheingau-Taunus, Landesinnungsmeister der Steinmetze und darüber hinaus natürlich auch noch Innungsmeister der Steinmetze in Wiesbaden und Rheingau-Taunus. Aber noch viel wichtiger, er ist Geschäftsführer von Naturstein Balz in Wiesbaden, einem Traditionsbetrieb, kann man glaube ich so sagen.
Ja.
Und die sich schon seit Jahrzehnten inzwischen, oder schon fast seit 100 Jahren oder mehr als 100 Jahre.
Fast 200 Jahre.
Fast 200 Jahre, siehst du mal, bin ich nicht so gut vorbereitet. Aber schon ganz, ganz lange mit dem Thema Stein auseinandersetzt und was da halt eben passiert, dem Handwerk ganz, ganz eng verbunden, das habt ihr gemerkt. Holger, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Und ja, genau. Magst du noch mal ein paar Worte zu dir selbst sagen?
Ja, hallo Lukas. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und wir arbeiten jetzt ja schon seit einem Dreivierteljahr zusammen. Das läuft sehr, sehr gut, sehr entspannt. Und ja, zu mir, wie gesagt, ich bin 59 Jahre alt und habe den Familienbetrieb übernommen von meinem Vater. Und unser Betrieb existiert jetzt seit 1836. Wir sind nächstes Jahr 190-jähriges Jubiläum. Das wollen wir auch groß mit unseren Mitarbeitern und Kunden feiern. Ja, und haben einen Beruf, den Steinmetzberuf, der einer der ältesten Berufe überhaupt ist, den es gibt.
Wunderschön. Also das ist einfach Tradition. Ne? Wenn man sich früher noch die Burgen anschaut und so weiter und so fort, die sind nicht aus Eisen gebaut worden oder wenigsten, ja, sondern das ist halt Stein. Das ist halt ein traditionelles Handwerk. Wenn du jetzt mal überlegst, wie sich das Steinmetzhandwerk die letzten Jahre entwickelt hat, wie siehst du das dann zurzeit so?
Es hat einen enormen Sprung gemacht, das Steinmetzhandwerk. Also wir hatten früher sehr traditionell, wie du schon sagtest, gerade eben, wir kommen ja im Prinzip aus dem Baumeisterbereich, dass früher die Steinmetze waren auch die Baumeister, die die Pläne gezeichnet haben. Und wir sind sehr traditionell und viel von Handarbeit, aber auch ein kleines Gewerk. Dadurch ging unsere Entwicklung in Sachen Technik, Digitalisierung sehr langsam voran. Weil wir nicht wie zum Beispiel Schlosserbereiche oder SAK-Bereiche viele Betriebe sind. Wir sind wenige Betriebe, gerade wenige Betriebe, die jetzt in dem größeren Bereich arbeiten. Wir haben 80% unserer Betriebe sind Kleinstbetriebe, die mit Chef und maximal 1 bis 2 Mitarbeitern arbeiten und hier oftmals nur im Grabmalbereich. Die Entwicklung ist jetzt in den letzten 10 Jahren extrem sprunghaft vorangegangen. Wir haben jetzt mittlerweile CNC-Maschinen. Wir haben seit letztes Jahr bei uns auch schon eine ganz neue jetzt wieder, die uns extrem die Arbeit erleichtert und uns auch nach vorne bringt. Aber die Tradition gehört mit dazu und der Steinmetz ist immer noch gefordert, um es vor Ort fertig zu machen, weil das kann die Maschine eben noch nicht. Wir müssen es vor Ort fertig machen und wir legen auch sehr, sehr viel Wert auch noch auf die traditionellen Ausbildungsbereiche. Das machen wir, aber da muss ein guter Zusammenspiel muss gefunden werden, mit der Moderne, mit der Technik und der Tradition das zu verbinden. Tradition allein wird unseren Beruf nicht am Leben erhalten.
Das ist jetzt schon ganz schön viel, ne? Was auf euch zukommt und was so in der Vergangenheit passiert ist, das sind echt knackige Themen. Gerade weil es so viele Kleinstbetriebe sind, die ja auch häufig dann in Anführungsstrichen vielleicht nicht so das Budget haben, Neuerungen anzugehen oder sonst irgendetwas. Ihr seid ja kein Kleinstbetrieb, sondern ihr seid ja echt schon, habt eine Betriebsgröße, die man schon wirklich für ein Steinmetz als groß bezeichnen kann, würde ich mal behaupten. Das sind Entwicklungen, die sich in Zukunft dann natürlich noch verstärken werden. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen demografischen Wandel. Das wird ja nicht weniger.
Es wird nicht weniger für uns. Deswegen legen wir auch vom Verband her sehr viel Wert auf die Ausbildung. Wir haben unsere eigenen Ausbildungszentren, wo wir praktisch nochmal ausbilden. Dort werden dann eben solche CNC-Maschinen auch angeschafft, dass die jungen Menschen dort ausgebildet werden, weil viele Betriebe haben sie einfach nicht. Diese, einfach mal zu sagen, ich kaufe jetzt eine CNC-Maschine, da liegen sie ganz schnell im Bereich von 6.000 bis 700.000 Euro, was die Anschaffung kostet. Und das ist für einen Kleinstbetrieb erstmal so einfach nicht zu stemmen. Und dann werden die jungen Leute aber auch in diesen Ausbildungszentren an den Maschinen ausgebildet, um sie eben auch dabei zu halten. Also es ist heutzutage, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diesen ganz schmalen Grat zu finden zwischen Tradition und Moderne. Das gehört dazu, wie in jedem Beruf eigentlich. Wir müssen da sehen, der Steinmetzberuf wird aufgrund des Personalmangels, den wir haben, einfach immer mehr maschinell werden. Und das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen, dass wir dann unsere Manpower so einsetzen, dass er eben optimal das handwerklich noch darstellen kann.
Das sind ganz schön heftige Themen. Also es ist wirklich ein schwerer Einstieg jetzt an der Stelle, ist aber auch wichtig und auch richtig, das zu erwähnen. Ja, also diese CNC-Maschinen, ich stelle mir mal vor, vielleicht so ein kleiner Steinmetzbetrieb, der hat vielleicht einen Umsatz von 200.000 Euro im Jahr und dann läuft er auf 600.000, 700.000 Euro für eine CNC-Maschine aus, damit er in Zukunft noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, konkurrenzfähig bleibt.
Es wird schwer. Wir sehen es einfach auch, dass sich dort die Betriebe einfach spezialisieren. Es gibt dann Betriebe, die sagen, okay, wir gehen rein in den Grabmalbereich, decken den noch ab, was natürlich ein ganz schweres Thema ist. Hier haben wir auch einen Wandel in der Gesellschaft mit der Grabmalkultur. Das dürfen wir nicht vergessen in unserer Betrachtung, dass der Bereich Grabmal in den nächsten Jahren noch weiter zurückgehen wird. Es wird leider so sein. Es wird alternative Grabmalbereiche für den Steinmetz geben, die muss er bestücken. Das heißt, er muss dort auch Themen anbieten mit pflegeleichte Bereiche, pflegeleichte Felder, pflegeleichte Gräber, mit Pflegeverträgen, wie wir es zum Beispiel bei uns in der Innung Wiesbaden. Wir haben eine eigene Treuhand gegründet vor 25 Jahren, die von der Innung getragen wird und wo Kunden schon zu Lebzeiten ihr Grab bei einem Steinmetz kaufen können. Und es wird über die Innung abgedeckt, dass falls der Betrieb mal nicht mehr da sein sollte, es von einem anderen Innungsbetrieb für denselben Preis ausgeführt wird, wird von einem Anwaltsbüro betreut, auch die Zahlung freigeben. Wir kontrollieren die Arbeiten und so wird sich die Bestattungskultur verändern. Die Leute wollen ihre Verwandtschaft nicht mehr damit belasten, was auf sie zukommt. Und die Gräber müssen pflegeleicht sein. Diese großen Gräber, was wir noch so von früher kennen, also auch wenn du Nordfriedhof in Wiesbaden oder so gehst oder hier in Frankfurt auf den Hauptfriedhof, es wird immer weniger werden. Weil die Leute einfach die Zeit nicht mehr dafür haben.
Boah, ich bin wirklich so ein bisschen geplättet gerade, weil an der Stelle, wenn sich das alles so weiterentwickelt und wir haben aber höhere Sterberaten vermutlich, die Gesellschaft wird immer älter, die älteren Menschen nehmen der Gesellschaft natürlich auch zu zurzeit, dann es gibt immer weniger Steinmetze. Ja, wie soll das dann überhaupt abgedeckt werden?
Ich glaube schon, dass es abgedeckt wird, weil die Steinmetze, die da noch bleiben, die haben sich spezialisiert und werden dann dort auch dementsprechend reagieren. Wir bilden auch mittlerweile Arbeitsgemeinschaften, was gar nicht mehr ausbleibt. Dadurch sind die Verbände, man lernt sich kennen in den Verbänden und tauscht sich da aus und wir müssen dort einfach dieses Konkurrenzdenken in unserem kleinen Gewerk so ein bisschen zurückstellen. Ich glaube, da ist eine Zusammenarbeit ganz wichtig, dass man auch mal sagt, hier, wir tauschen Auszubildende aus, um dort denen wirklich alles beizubringen. Also ich sehe es bei uns in der Innung Wiesbaden, machen wir das schon so, Wiesbaden-Rheingau-Taunus. Ich mache fast kein Grabmal in meinem Betrieb, weil wir spezialisiert sind auf Restaurierung und Bau. Das heißt, ich schicke meine Auszubildenden, um Schrift zu lernen, zum Beispiel zum Kollegen. Und der hauptsächlich im Grabmalbereich arbeitet. Und er schickt seine Lehrlinge, wenn er sie hat, schickt er sie zu mir. Und machen die ein bisschen Restaurierung. Wir hatten jetzt vor der Gesellenprüfung war auch jetzt ein Kollege von uns, sagte hier, Holger, kann ich einen meiner Prüflinge, mein Mädchen mal bei dir vorbeischicken, dass sie ein bisschen übt für die Prüfung, weil Baubereich haben wir nicht so. Dann tauschen wir uns gegenseitig aus. Also da muss man, glaube ich, einfach auch mal so ein bisschen umdenken, dieses Konkurrenzdenken. Darf man bei uns nicht mehr im Gewerk haben. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammen sind wir einfach da wesentlich stärker und können viel besser reagieren.
Und du hast natürlich auch eine stärkere Stimme im Handwerk dann, ein stärkeres Gewicht, ne? So wie es halt überall ist, wenn du eine große Masse bist oder wenn du alleine bist. Funktioniert dieses Konkurrenzdenken bei euch dann wirklich so gut oder ist es vereinzelt möglich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da immer alle mitziehen.
Es ziehen nie alle mit, das ist ganz klar. Aber wir versuchen das immer weiter, es ist ein langer Weg. Also ich bin jetzt seit 17 Jahren Obermeister bei den Steinmetzen und seit 6 Jahren Kreishandwerksmeister, 7 Jahre schon. Es ist ein langer Weg, dahin zu kommen. Du musst deine Leute dementsprechend hinführen, aber es funktioniert. Dann klar, wenn ein oder zwei mal nicht mitziehen, aber die merken auch, dass sie doch Vorteile davon haben. Wir wollen ja nicht hier von Preisabsprachen oder irgendwas reden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir unsere Kräfte bündeln, wie du so schön gesagt hast, und dann sagen, hier, wenn du das für mich machst, ist es viel besser. Oder wir Einkaufsgemeinschaften, dass wir innerhalb der Innung gemeinsam was einkaufen und dort bessere Preise bekommen einfach. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Oder auch so eine Treuhand. Wir sind jetzt am Überlegen vom Landesverband, diese Treuhand, die es hier in Wiesbaden und in Fulda gibt, hessenweit aufzuziehen. Dass wir sowas machen. Und da sind wir am Gucken, weil wir müssen uns neue Felder suchen, wo wir kreativ sein können.
Das ist ja dann auch ein Thema, aufs Thema Ehrenamt, wenn wir später noch zu sprechen kommen. Aber das ist ja dann auch ein Grund, in Erinnerung einzutreten letzten Endes, oder?
Unbedingt. Der Austausch unter Fachmeistern, sage ich immer. Innungen sind ja zu 80-90% meisterbezogen. Es gibt einige Innungen, die auch schon sagen, wir nehmen Altgesellen auf, die eine Firma haben, was ich auch für richtig finde. Das ist, wir dürfen nicht alles immer nur an der Meisterprüfung abhängig machen. Vieles, ich bin ein absoluter Vertreter der Meisterprüfung. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das haben. Aber wenn eine Fachkraft, ein ausgebildeter Geselle seine Erfahrung gesammelt hat und die auch nachgewiesen hat, dann gehört er genauso in die Familie des Handwerks wie der Meister, sage ich immer. Das gehört mit dazu und da müssen wir dran arbeiten. Und da können sich junge Leute, wenn sie in Innung reinkommen, einfach ein Netzwerk aufbauen, was man so einfach nicht hat. Also das ist schon in der Innung sehr, sehr eng. Man kennt sich, man tauscht sich aus und das ist in allen Bereichen nur förderlich. Ich wäre mit meinem Betrieb heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht in die Innung gewesen wäre und auch dort diesen Weg Ehrenamt in der Innung zu machen. Wäre ich mit meinem Betrieb nicht so weit.
Wow. Also sehr schöne Worte auf jeden Fall. Ist auch nochmal ein Dank dann zurück an alle Innungen und bestärkt auch Leute, in die Innungen zu gehen auf jeden Fall. Finde ich toll, wenn du dir die Innungen so anschaust. Ich sag mal, du bist auf vielen Innungsveranstaltungen zugegen. Nicht nur durch deine Tätigkeit als Landesinnungsobermeister oder als Innungsobermeister, sondern eben auch als Kreishandwerksmeister. Was siehst du da für eine Entwicklung innerhalb der letzten Jahre? Hast du da irgendwie so ein Gefühl, ich sag mal, du bist bestimmt pro Jahr auf 30 Innungsveranstaltungen, würde ich mal behaupten.
Also es ist sehr, sehr schwierig. Die Entwicklung ist in der Hinsicht so zweischneidig ein bisschen. Innerhalb der Austausch in der KHs, der jetzt dort im Ehrenamt tätigen Obermeister, Vorstandsmitglieder, ist sehr eng geworden in den letzten Jahren, weil die Gewerke immer mehr zusammenrücken. Das versuchen wir auch von der Kreishandwerkerschaft oder vom Landesverband dort einen großen Austausch zu machen. Andererseits ist es so, dass die Innungen mit Nachwuchs, die in die Innung reinkommende Betriebe haben, das Problem. Und auch, wer macht weiterhin Innungsarbeit? Weil es muss immer so ein paar Führungstiere geben, die eben das dann auch alles vorbereiten, die Versammlung vorbereiten, die Gespräche mit den Behörden führen. Wenn ich sehe SAK oder Elektro, das sind ständig irgendwelche Gespräche mit städtischen Behörden und Bauunternehmen. Kfz-Innungen, wenn wir sehen, die wir auch betreuen, die sind in einem Riesenwandel momentan. Ganz, ganz schwer für die Betriebe und da unterstützt die Innung, wo es geht. Und das haben wir auch im Baubereich, wo wir jetzt mittlerweile, wenn es in Frankfurt ist oder in Wiesbaden ist, extreme Probleme mit Genehmigungen für Absperrungen. Und da ist dann die Innung wirklich hilfreich. Da werden wir dann vorgeschickt und versuchen, das zu machen. Das ist gut, aber das größte Problem ist wirklich der Nachwuchs. Der Nachwuchs sowohl von Betrieben, die weiterhin in die Innung reingehen, als auch von den Ehrenämtlern.
Ja, ich bin ja auch bei manchen Innungsveranstaltungen. Ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber bei einigen sitzen die, jetzt mal in Anführungsstrichen, die alten weißen Männer da. Wir haben uns im Vorgespräch ganz kurz drüber unterhalten. Da sitzen halt manchmal dann auch 75, 80-jährige Betriebsinhaber noch rum, was auch ja vollkommen fein ist an der Stelle. Aber so, dass du wirklich so junge Leute, so unter 35 vielleicht mal da siehst, das ist eher die Seltenheit inzwischen. Glaubst du, das hängt damit zusammen, dass die jungen Leute erstmal versuchen, sich ihren Betrieb aufzubauen und danach später vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, wenn es alles ein bisschen ruhiger ist? Oder womit hängt das so zusammen?
Also ich glaube schon, einerseits hat es damit zu tun, mit 35, klar, ist man voll noch im Rödeln drin, da hat man noch nicht, ich sag mal immer so schön, seine Schäfchen im Trocknen, da läuft noch nicht alles ganz rund. Ich kenne das von mir, wie ich auch war früher. Aber ich glaube, bei den Jugendlichen ist oft viel, viel Angst vor dem, was auf sie zukommt in der Erinnerung im Ehrenamt. Und die Angst müssen wir nehmen, dass es gar nicht so schlimm ist, dass wir das mittlerweile so organisiert haben, dass wir die Aufgaben uns aufteilen im Ehrenamt. Und dass es für einen Obermeister, dass er nicht mehr alles machen muss, so wie es früher war, sondern dass mich das aufteilt. Und dass es die Win-Win-Situation ist, die Kontakte, die man hat, die man pflegt, wie man sich austauscht, wie man sich auch, ich sag mal, geistig weiterentwickelt. Für mich ein ganz großes Thema, wenn man auf Erinnerungsveranstaltungen ist, man entwickelt sich weiter, man guckt über den eigenen Tellerrand hinaus einmal und sieht dort, ich mag da immer einen Kollegen von mir aus Elektroerinnerung sehen, der sagt auch genau dasselbe wie ich, wenn ich meine Ehrenämter nicht gehabt hätte, wäre mein Betrieb nur halb so erfolgreich wie heute. Und weil du holst dir Ideen von anderen und das müssen wir den jungen Menschen zeigen, ihnen die Angst nehmen, vor dem Ehrenamt und natürlich aber auch berücksichtigen dabei, dass heute diese Beflutung von Freizeitmöglichkeiten viel höher ist wie noch zu unserer Zeit. Also ich bin auch jetzt 59 Jahre alt oder werde jetzt 59 und sage, ich muss jetzt langsam drüber nachdenken, dass Jugend nachkommt, ist aber gar nicht so einfach, weil ich sehe ja, was die alles um die Ohren haben, was der Betrieb mittlerweile für bürokratische Anforderungen stellt. Wenn ich sehe, was früher mein Vater im Büro hatte, was wir heute im Büro machen, was wir allein über Bürokratie-Dinge wie Gefährdungsbeurteilung, Datenschutzverordnung und, was da an den jungen Leuten hängt und wenn die dann noch voll draußen am Mitarbeiten sind, ist es schon schwer für die. Das ist dann, glaube ich, die Aufgabe der Innung der Verbände, zu sagen, wir müssen uns so organisieren, dass wir diesen jungen Leuten diese Arbeit erleichtern, dass sie dann die Spaß und die Freude haben, in die Innung zu gehen, um sich da auszutauschen und zu sehen, Mensch, die Innung bringt mir den Vorteil, dass sie mich in der Bürokratiearbeit erleichtert. Das ist unsere Chance, die wir haben.
Du hast eine schöne Klammer aufgemacht, darauf komme ich gleich zu sprechen. Bürokratie nochmal darauf. Also Mehrwert aufzuzeigen. Ich glaube, das ist eigentlich das A und O, was Innungen machen können. Ich habe selbst ja auch in der Innung gearbeitet gehabt. Ich habe das auch mitbekommen. Da war es immer, ging es immer darum, okay, gut, was kann ich von euch erwarten? Was kann ich von euch verlangen? Und was bekomme ich dafür, wenn ich Betrag XYZ zahle? Ich glaube, diese Mehrwerte aufzuzeigen und dann auch aufzuzeigen, dass du daran wächst, und das hast du ganz wunderschön hier gemacht, ich glaube, das ist ein großer, großer Vorteil da an der Stelle von Innung. Und ich finde, Innung per se, also nicht per se, weil ich nicht für alle Innungen meine Hand ins Feuer legen kann, aber viele Innungen machen eine echt gute Arbeit, auch gerade was die Nachwuchsgewinnung angeht. Ihr habt ja vom Landesinnungsverband auch sowas wie ein Symposium mit dabei. Darauf mag ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen, weil was macht die Innung eigentlich für uns? Was macht sie für mich als Betrieb? Hilf mir doch gerade mal, weil nicht jeder weiß, was ein Symposium ist.
Symposium ist im Prinzip eine Veranstaltung, wo eine Innung, das ist die Innung Hessen-Mitte, die das veranstaltet, schon seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile, die lädt dort alle Innungsmitglieder ein, an einem Wochenende ein Aktionswochenende zu begehen. Hier wird dann ein Projekt, was man vorher abspricht, aus Stein hergestellt. Ob es jetzt ein Wasserbrunnen ist, ob es ein Spielgerät ist. Und dann kommen verschiedene Steinmetze, können sich dort anmelden. Innungsmitglieder sind dann zu einem sehr günstigen Preis und werden dort unterstützt und sollen dort dann gemeinsam stellen sie diese Arbeit innerhalb von 2 Tagen fertig. Und die Innung unterstützt es, indem sie das Material stellt, dann die Übernachtung zuschusst und solche Sachen macht. Und wir wollen dort in der Öffentlichkeit einfach zeigen, was der Steinmetzberuf kann alles, auch traditionell noch kann, weil das ist halt natürlich eine sehr traditionelle Angelegenheit. Dann stehen die Steinmetze da und wie wir so schön sagen, hauen am Stein. Und so, also dann die händische Steinbearbeitung machen sie dann vor Ort, irgendwo auf einem Marktplatz oder wo auch immer. Und das zeigt natürlich, was dann, was gemacht werden kann. Das ist ein Symposium, eine ganz tolle Sache. Und das ziehen wir ja alle Innungen, nicht nur das Symposium durch. Das machen dann an Ausbildungsmessen nehmen viele Innungen statt. In Wiesbaden zum Beispiel Handwerk Live, was in Wetzlar auch ist, Handwerk Live. In Wiesbaden machen wir jetzt zum vierten Mal in Folge den Makerspace im November, wo wir 3,5 Wochen lang alle Gewerke in einem Luisenforum bei uns in Wiesbaden präsentieren. Von morgens um 8 bis mittags um 16 Uhr sind dort Auszubildende an Ständen und zeigen jungen Schülerinnen und Schülern, was Handwerk ist, über SAK, bis Elektro, bis Dachdecker, bis Steinmetz, sind alle da. Und das ist, das versuchen wir als Innung, unsere Betriebe jungen Nachwuchs zu bringen, interessant zu machen, zu zeigen, was kann Handwerk alles, was machen wir. Und da sind wir natürlich sehr froh, wenn es junge Leute machen. Wir bei uns in Wiesbaden haben das jetzt letztes Jahr den sogenannten, sage ich mal, Jungmeistern übergeben. Das sind 5 Nachfolger, die wir zum Glück haben, wo in den Betrieben drin sind, bei mir auch. Und die sind alle zwischen 25 und 32 oder 33. Und da habe ich gesagt, Leute, macht ihr das. Ich kümmere mich, ihr macht das und ihr kriegt die Unterstützung von der Innung und alles drum und dran. Die machen das ganz toll, sind damit mit dabei und sprechen natürlich auch die jungen Leute vielleicht ein bisschen besser an jetzt wie ich oder meine Kollegen. Wenn wir da stehen mit Ende 50, Anfang 60 und dann kommt da so ein 16-Jähriger, der kann sich, glaube ich, besser mit jemandem unterhalten, der in seiner Altersgefüge ist und glaubt ihm auch eher was. So sage ich mal schon. Also das ist, da sind wir sehr froh, dass die Jugend da hinten dran ist, noch einiges macht, um da die jungen Leute ranzubringen.
Ihr macht so unglaublich viel. Also ich bin davon echt begeistert, deswegen stelle ich das so heraus, ne? Weil im Handwerk gibt es auch einige Innungen, die liegen ein bisschen brach. So ehrlich müssen wir auch sein da an der Stelle. Die gibt es auch fast überall, so ein Stück weit. Wir kennen das Engagement im Ehrenamt auch, dass das pro Innung angenommen, du hast 50 Leute, davon sind 20% relativ aktiv und der Rest lässt die anderen so ein Stück weit machen. Das ist nicht immer so einfach heutzutage. Lass uns mal auf die Kreishandwerkerschaft bei euch blicken, sehr gerne. Weil die Kreishandwerkerschaft in Wiesbaden habe ich so kennengelernt, relativ offen. Und auch zukunftsorientiert. Gerade jetzt habt ihr einen Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen von dem Herrn Schlotz, der jetzt in wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, hinüber zu einem ganz jungen Engagierten, zum Fabian Leinhus, so wie ich ihn kennengelernt habe. Hilft mir doch da gerade mal, was euch dazu bewogen hat, junge Leute bei euch wirklich in die Verantwortung zu ziehen. Schön, dass du die ganze Zeit bei uns dran bist. Aber viel wichtiger ist noch, dass du unseren Podcast, für den wir keine Werbung machen, auch nach außen trägst. Das heißt, wenn dir diese Themen rund ums Handwerk gefallen, teile sie gerne mit deinen Freunden, mit deinen Familienmitgliedern oder auch mit deinen Kollegen auf der Baustelle oder wo auch immer du unterwegs bist. Und wir freuen uns, wenn wir das Handwerk nach außen stärken und wir einen schönen Einblick ins Handwerk geben können. Und jetzt weiter viel Spaß mit dieser Folge.
Was hat dazu bewogen? Wir haben gemerkt, also wie ich vor 7 Jahren Kreishandwerksmeister wurde, habe ich eine sehr gut geführte KH übernommen von meinem Vorgänger Siegfried Hule. Und wir haben gemerkt, wir müssen irgendwie etwas verändern. Unsere Mitgliederzahlen waren rückläufig. Und das hat jede KH, dieses Problem leider. Und da haben wir gesagt, was können wir ändern?
Ich hake kurz ein, Mitgliederzahlen an Innungsmitgliedern. An Innungsmitgliedern, das ist nochmal wichtig zu
sagen. Genau, wir sind ja eine freiwillige Sache, nicht wie die Handwerkskammer, ist ja ein Pflichtbeitrag und die Innung ist ein freiwilliger Zusatzbeitrag, den man nochmal leistet, wo man hingeht und sich dort organisiert. Ist eine Arbeitgebervertretung im Prinzip. Und dort haben wir rückläufige Zahlen gehabt und haben gesagt, was machen wir? Dann stand eine neue Geschäftsführung an und da haben wir gesagt, schreiben wir aus und waren dann dort, ich war damals noch stellvertretender Kreishandwerksmeister und dann war ich im Personalausschuss und da war uns wichtig, dass wir jemanden von außerhalb reinbringen in die KH, um mal das Ganze von außen anzuschauen, was können wir verändern. Das war Herr Schlotz. Und er hat dann mit mir gemeinsam, wir wurden beide gleichzeitig gewählt, haben wir gesagt, okay, wir drehen jetzt die KH von einem reinen Verwaltungsbereich zu einem Dienstleistungsbereich. Das war so unser Thema, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Wir müssen den Leuten den Mehrwert zeigen, was ist die KH da. Und da sind wir halt wir wollen einfach der Kümmerer sein für die Innungsbetriebe. Wir wollen in die Ausbildung, was ja unsere Kernkompetenz ist, die Prüfungen organisieren. Das ist für uns wichtig. Wenn sie Rechtsprobleme haben, sollen wir der erste Ansprechpartner sein, wo sie zu uns kommen, wo wir sagen, wir unterstützen sie erstmal. Wir haben da Kooperationen mit einem Juristen, der die ersten bis zur ersten Instanz, haben wir mit dem ausgehandelt, die unsere Mitglieder kostenfrei berät. Und das haben wir da wir haben eine Buchungssteuerstelle mit eingerichtet, dass wir junge Betriebe, die noch keinen fixen Steuerberater haben, sagen, wir unterstützen sie am Anfang. Und da versuchen wir einfach, wie gesagt, der Kümmerer zu sein und denen den Rücken frei zu halten. Das war die Aufgabe von dem Herrn Schlotz und er hat sich dann auch natürlich sein Team Stück für Stück so aufgebaut. Und immer mehr junge Leute reinkommen und dann kam vor 3 Jahren, der 2,5 Jahren der Herr Leinus zu uns und wurde dann nach 1,5 Jahren stellvertretender Geschäftsführer. Und dann haben wir schnell gesehen, das könnte Nachfolger für Herrn Schlotz werden. Und jetzt sind wir ein ganz junges Team mit dem Herrn Leinus und der Frau Kopanik als neue stellvertretende Geschäftsführerin. Und junge Leute, die dort sehr engagiert sind, sehr zukunftsdenkend und auch andere Ideen haben und auch manchmal zu mir dann sagen, hier, das machen wir anders und wir wollen das so und so machen, aber das ist ja auch richtig so. Also das ist, ich bin derjenige, der dann vorne notfalls den Weg freiprügeln kann und die sollen die neuen Ideen nach vorne bringen, dass wir die jungen Leute auch ansprechen. Und unsere Zahlen sind dann wieder hochgegangen. Zum Glück, wir haben mehr. Momentan ist wieder ein Tief in vielen KHs. Bei uns, wir können es noch am Limit halten, aber wir müssen uns wieder was Neues einfallen lassen. Wir müssen wieder Ideen finden. Dafür sehe ich uns, dafür sehe ich die Geschäftsführung und sehe ich uns auch als Ehrenamt. Ich muss auch sagen, dass ich halt da einen tollen Vorstand bei mir in der KH, als auch der Innung, auch im Landesverband habe. Das merkt man auch, es wächst zusammen mit der Zeit. Und dann wird immer mehr unterstützt und das ist schon eine sehr gute Sache.
Da seid ihr natürlich auch ziemlich nah dran. Ich kenne 2 weitere Vorstandsmitglieder, die auch mit uns zusammenarbeiten. Das sind wunderbare Menschen, muss man auch sagen. Und ihr seid auch regelmäßig im Austausch untereinander. Das zeichnet es auch aus, dass du nicht sagst, ja, einmal im halben Jahr treffen wir uns, um eine Vorstandssitzung zu besprechen, sondern bei euch kommt es mir fast vor, als würdet ihr alle 2 Wochen, alle 3 Wochen euch treffen und euch unterhalten, richtig?
Wir sehen uns sehr, sehr oft. Wir tauschen uns auch einfach so. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe auch, ja, wo wir uns austauschen ständig. Wir haben ja dann vor 3 Jahren die Kooperation mit SVW in Wiesbaden mit der KH gemacht und das ist für uns eine super Sache geworden. Und wir haben dort einen super Austausch. Bei den Fußballspielen sind sehr, sehr viele Mitglieder da. Wir nutzen auch die Pressemöglichkeiten, die der SVW in Wiesbaden, der doch da wesentlich mehr Möglichkeiten hat, die können wir ausnutzen. Wir sind von unseren Veranstaltungen, die können wir alle gemeinsam mit unserem Partner SVW in Wiesbaden da durchführen. Und das Highlight ja jedes Jahr ist natürlich unsere Freisprechungsfeier, die wir jetzt zum 4. Mal in der Britta Arena machen. Da waren wir vor 4 Jahren, waren wir die erste KH, die die jungen Gesellinnen und Gesellen im Fußballstadion freigesprochen haben, vor 1500 Leuten. Also das ist für die jungen Leute, also wenn man dann so sitzt da oder steht und hält eine Rede und die Eltern fangen an zu heulen, das ist schon cool, das ist klasse.
Du hast mir meinen Punkt schon weggenommen, den wollte ich noch anbringen, aber ist sehr gut. Also das war wirklich, als ich das erste Mal die Bilder und die Videos davon gesehen habe, ich habe mir gedacht, wow, oh mein Gott. Also wann hast du als, ich sag mal, Handwerker generell eine Bühne wie in einem Fußballstadion und dann auch noch zu etwas, was du erreicht hast, wo du etwas übergeben bekommst, was sich Meisterbrief nennt oder was sich Gesellenbrief nennt, das ist relativ wurscht, wo du was erreicht hast. Und sowas passiert dir sonst nur irgendwie gerade bei großen Turnieren oder sowas.
Ja, wir haben halt uns gesagt, Herr Schlotz und der ganze Vorstand und ich, wir müssen den jungen Leuten mehr zeigen, wie wir ihre Leistung schätzen und würdigen, was sie nach 3 oder 3,5 Jahren teilweise Ausbildung geleistet haben, wo sie sind und dass sie eine ganz tolle Leistung im Handwerk gemacht haben und dort den ersten Schritt. Sie können jetzt noch ihre Meisterausbildung noch oben drauf setzen. Und ich sage immer, weil oft wird dem Handwerk ja gesagt, nutzt das Handwerk als Sprungbrett zum Studium. Sage ich, nein, wir müssen das Ziel sein. Wir, das Handwerk, ist das Ziel, dass wir hier eine gute Gesellenausbildung machen, dann eine Meister- oder Techniker-Restauratorenausbildung noch oben drauf. Und wenn es geht, in einer Führungsposition von der Firma zu arbeiten oder einen Betrieb zu übernehmen oder zu gründen. Und das muss unser Ziel sein, nicht unser Sprungbrett.
Dann lass uns doch an der Stelle, ist ein passender Punkt, mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Im Handwerk ist es nicht mehr so, dass du wenig Geld verdienst. Nicht zwingend, ne?
Also ich kenne viele gute Handwerker, denen es sehr, sehr gut geht. Die sind fleißig, sie müssen viel arbeiten, aber das muss man in jedem Beruf, das musst du auch, das müssen wir alle. Wenn wir erfolgreich sind, müssen wir jeden Tag hellwach sein und etwas dafür tun. Aber unser Handwerk ist, glaube ich, hat ein Potenzial in den nächsten Jahren noch, dass wir uns irgendwann die Aufträge aussuchen können, die wir machen. Da werden wir hinkommen, dadurch, dass, wie gesagt, immer mehr Handwerk zurückgeht und Betriebe geschlossen werden. Und es gibt schon Bereiche, da warten sie teilweise, SAK-Bereich, warten sie ein Dreivierteljahr, Jahr, bis ein Handwerker kommt. In Großstädten wie München oder Hamburg, dort ist es wirklich so, da kann sich der Handwerker aussuchen, was er macht. Und Frankfurt hier ist genau dasselbe mittlerweile schon. Es wird immer mehr so werden. Deswegen, ich glaube, das Handwerk, wir müssen uns, da haben da in den letzten Jahrzehnten auch so ein bisschen einen Fehler gemacht. Wir haben uns für das, was wir verdienen, geschämt. Das war immer so. Und wir müssen nochmal nach außen zeigen, wir können unsere Familien sehr gut ernähren. Wir können sehr gut davon leben. Wir sind erfolgreich. Und wir sind, es ist nicht mehr diese, was oftmals so das Denken drin sei, der Handwerker ist der Typ, der abends um 5 mit der Bierflasche an der Pritsche hinten steht. Das Thema ist durch. Und wir sind hoch ausgebildete junge Leute, die sich ständig weiterentwickeln in allen Bereichen. Wenn ich SAK oder Elektro sehe, wie viel Fortbildung die im Jahr machen müssen, um dran zu bleiben, allein jetzt mit Wärmepumpenentwicklung, Solartechnik, was sich da getan hat, das ist ganz, ganz enorm, was die jungen Leute da leisten müssen, was sie da weitermachen müssen. Und das können wir nach außen zeigen, da können wir stolz drauf sein. Und ich bin auch der Meinung, jeder Chef soll es zeigen. Er soll nicht rumprotzen, das machen wir alle nicht. Aber er kann ruhig zeigen, dass er Geld verdient. Das kann er, das ist in Ordnung. Und wir können gut davon leben, unsere Familien sehr gut davon ernähren. Und ich bringe da immer so ein Beispiel, schon seit 6 Jahren, der ehemalige Bürgermeister von Wiesbaden, der Dr. Franz, hat zu mir auf einer Veranstaltung gesagt, mal vor 5 Jahren war es, glaube ich, Herr Balz, mich haben schon verdammt viele fertige BWL-Studenten im Taxi nach Hause gefahren. Aber noch nie einen Handwerksmeister. Die haben nämlich alle Arbeit. Genauso ist es. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Mit einem Handwerk bist du, wenn du arbeiten willst, hast du immer Arbeit.
100%. Und das wird auch die KI nicht ersetzen können. Also wenn ich jetzt Bürokraft wäre oder ich sag mal in Banken beispielsweise, glaube ich, fängt es auch gerade an, dass die Technik einen großen Einzug erhält und Sachen vorkalkuliert werden und so weiter und so fort. Hey, ich sag mal, einen Baumeister, den hast du damals schon nicht ersetzen können. Den wirst du auch in Zukunft wahrscheinlich nicht ersetzen können. Nur schwierig, ja, sage ich mal. Aber es wird immer noch Leute brauchen, die da das Fachwissen und diese Expertise da und auch eine Einfühlungsvermögen, gerade bei Grabstein, sage ich mal, haben, womit du dich dann mit einem Mensch wahrscheinlich eher befassen möchtest.
Das ist natürlich ein ganz, ganz schweres Thema. Also gerade der Grabmalbereich bei uns im Steinmetzhandwerk, du musst da sehr einfühlsam sein, du musst auf die Menschen ein. Es ist auch nicht einfach. Also für mich, mir ist es immer sehr schwer gefallen, dann auch dieses, gerade wenn es komplett fremde Leute sind, geht's ja oft, aber wenn du in deinem Zuhause, in deinem Stadtgebiet dort Leute, kennst du ja dann mit den Jahren auch Leute und die dann kennst, vielleicht dann Grabstein verkaufen musst, ist es schon nicht so einfach. Also du musst da sehr emotional geradlinig sein und auch das so ein bisschen sagen können, ich drück das jetzt nach hinten und mach meinen Job. Und kann, weil wenn du wenn du jeden Fall persönlich nimmst, wird es sehr, sehr schwer. Aber du musst natürlich auf die Leute eingehen. Das ist im Grabmalbereich ganz intensiv und weil du meistens im Fall der Trauer die Beratung machst. Und das ist nicht einfach. Also da bist du auch manchmal so ein bisschen so der Zuhörer, wo sich mal ausgeheult wird und gemacht und getan. Das ist so, und haben wir aber auch teilweise im Baubereich. Muss man ehrlich sagen, haben wir das auch. Da kommt auch immer mehr die Betreuung in den Vordergrund, dass die Leute extrem betreut werden wollen. Das ist auch gut so. Dann gibt es manchmal aber das große Problem, dass sie mit einem Halbwissen aus dem Internet kommen. Und das ist unwahrscheinlich schwer, das wieder rauszubekommen. Weil das ist ja heute sowas von einfach zu sagen, Google sagt mir mal, wie jetzt Naturstein verlegt wird. Und dann wollen sie das einem erklären im Prinzip. Das ist äußerst schwierig, aber da muss man auch mit umgehen. Da darf man die Leute nicht verärgern. Muss sie langsam wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Und das ist dann so unsere Aufgabe als Verkäufer oder als Berater. Und dadurch, dass wir viele in der Denkmalpflege machen, sind wir dann im Austausch ja mit den Denkmalbehörden, wo jetzt auch junge Generationen nachkommen. Und das ist nicht so einfach.
Also meine Schwester ist Ärztin, deswegen kenne ich das Thema ganz gut, dass Leute mit irgendwelchen Themen dann um die Ecke kommen. Ich habe doch das, ja, ja, ist schon okay. Ja. Genau so ist das wahrscheinlich auch bei euch.
Ja, genau dasselbe.
Also dann lass uns doch mal zur Restauration und zu den Bauwerken und so weiter rüberspringen. Also nicht und so weiter, nicht abwertend gemeint, um Gottes Willen, sondern da gibt es in Deutschland natürlich total ehrwürdige Denkmäler, Ruhestätten, aber auch Bauwerke, Kirchen etc. pp. Wenn mal jemand gesagt, der Kölner Dom ist immer in Arbeit, weil der so groß ist, dass immer überarbeitet werden muss. Was sind so Herausforderungen bei der Restaurierung und was macht das so unglaublich spannend auch?
Ja, was so spannend ist, ist, du bist im Prinzip immer wie so ein kleines Puzzle, was du zusammensetzen musst. Und jede Fassade, jedes Denkmal, jede Gruft ist anders. Und du musst dann dort bauhistorische Forschung betreiben. Was gibt's für Baustilbereiche? Was hier, welcher Baumeister hat die Sache hier entworfen? Wo kommen wir da gerade hin? Welche Gesteinsarten hat er verwendet? Dann haben wir große Probleme mittlerweile, dass viele gerade hier in Frankfurt sehr viel mit dem weißen Sandstein, dem schönen Brunner Sandstein gemacht worden. Dieser Bruch ist vor ein paar Jahren geschlossen worden. Das heißt, wir müssen jetzt Alternativmaterialien finden. Das war dann ein großer Weg, den wir mit der Denkmalpflege gemeinsam geht. Das macht einen Riesenspaß. Oder dann Schadenskartierungen zu erstellen. Und da hilft uns auch wieder die moderne Technik mit Schadenskartierungsprogrammen, wo wir dann, wo du früher alles von Hand, ich habe es noch gelernt am Reißbrett oben, zu machen. Mittlerweile geht alles über den Computer und da wird es gemacht. Aber du musst Unterlagen zusammensuchen, du musst recherchieren und das macht den großen Spaß. Wenn du dann eine alte Fassade siehst und hast sie dann nach einem halben Jahr, kommt sie runter und die sieht wieder schick aus und das ist schon, macht einen riesen Spaß. Wenn ich am Wochenende mit meiner Frau durch Frankfurt oder durch Wiesbaden oder Mainz laufe und ich sage dann, irgendwo, das haben wir gemacht, das ist schon schön. Das ist mal stolz so ein bisschen.
Also das fühle ich, also ich sehe dich gerade dazu und für diejenigen, die es nicht sehen, also da merkt man, das liebst du, was du machst. Ja. Und das ist unglaublich, unglaublich schön. Auch gerade Detektivarbeiten, nächstes Mal so ein Stück weit, ne, Baumeister finden, ja. Sandstein rausfinden. Es ist so unglaublich vielschichtig und auch nicht einfach nur, ich klopf Steine.
Nein, auf keinen Fall. Das ist unwahrscheinlich vielschichtig und das merken ja auch die jungen Leute bei uns. Wir versuchen das auch in der Ausbildung immer wieder den jungen Leuten zu zeigen, was sie für Möglichkeiten haben. Deswegen haben wir auch sehr oft sehr gute Auszubildende. Wir hatten jetzt erst wieder vor 2 Jahren einen Landesinnungsmeister gehabt und dritter Bundesliga geworden. Und weil wir eben auch viel Wert darauf legen in der Ausbildung und auch dort ihnen Möglichkeiten geben, wenn sie gut sind, sich fortzubilden. Also ich sag mal, die Auszubildenden im dritten Lehrjahr, die hervorragende Leistung haben, kriegen von uns solche 4 Wochen in Carrara geschenkt, nochmal einen Bildhauerkurs. Da dürfen sie hin und dürfen sich dort nochmal fortbilden bei einem italienischen Bildhauer. Das, aber da muss die Leistung natürlich stimmen. Schon ein bisschen Leistungsprinzip gehört dazu. Und ansonsten machen wir zum Beispiel, samstags wird sehr oft noch Zusatzausbildungen gemacht bei uns. Können die Auszubildenden samstags in Betrieb kommen? Kriegen sie natürlich auch extra vergütet und dort gehen wir dann in den Bereich Formbau rein, Restaurierung oder auch Bildhauerarbeiten. Da versuchen wir das dann dementsprechend zu machen und in das Team zu integrieren.
Finde ich wunderschön, weil ich sag mal, das spricht auch für euch, dass ihr dadurch dann natürlich einige Auszubildende habt, sonst hättet ihr die nicht. Und es scheint sich auch rumzusprechen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Wollen wir hoffen, ja.
Hoffen wir es, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Wenn du diese Themen da so siehst und du sagst, okay, gut, Restaurierung, das wird dir in den nächsten Jahren noch härter werden, noch mehr werden, also nicht härter, Entschuldigung, noch mehr werden da an der Stelle. Weil wir haben jetzt auch viele Bauten, beispielsweise 50er, 60er Jahre. Wir wissen alle, die fangen an, so ein bisschen zu bröckeln zurzeit. Das ist auch nochmal ein wichtiger und umfangreicher Bereich, oder?
Ja, der Steinmetz geht mittlerweile, wir gehen sehr, sehr oft auch schon jetzt in die hochwertige Betonsanierung. Also wenn man zum Beispiel auch Beton ist mittlerweile teilweise Kulturdenkmäler oder Denkmäler. Wir haben jetzt gerade einen sehr schönen Auftrag. Wir machen jetzt in Bad Vilbel den Hassia Quellbrunnen. Der ist aus Betonwerkstein. Den werden wir jetzt restaurieren. Im Herbst fangen wir damit an. Haben wir gerade heute die letzten Vergabeverhandlungen gehabt. Und das ist auch ein Betonwerkstein, der aber steinmetzmäßig bearbeitet wurde. Und das sind natürlich die Aufgaben, die stehen uns jetzt bevor. Dass wir nicht nur den Naturstein, sondern auch die Betonwerkstein hochwertigen Betonwerkscheinbauten dort restaurieren. Und uns werden die Leute einfach fehlen. Das wird ganz klar sein. Also wir suchen verzweifelt immer wieder, weil die Arbeit wird mehr werden. Das wird so sein, gerade in dem Bereich Restaurierung. Bau ist da der Steinmetz sich auf das Hochwertige spezialisiert. Bäder, Küchen, Treppenanlagen sehr hochwertig. Und die normalen Verlegungen macht dann der Fliesenleger eher. Das ist im Fliesenlegerbereich, das ist der Steinmetz ganz weg. Wir gehen in den Massivbereich rein. Aber Restaurierung, der Markt wird sich nochmal ausbreiten. Und dadurch, dass die Schäden auch immer stärker werden, dass teilweise zu lange gewartet wurde, die Umwelteinflüsse immer schlimmer werden, ist auch dann in der Steinrestaurierung, was jahrzehntelang auch viele Maler mitgemacht haben, einfach mal so, das wird nicht mehr funktionieren, weil es einfach die Schäden zu groß sind. Wir müssen dort Austauschbereiche und da kann natürlich nur ein Steinmetz was machen. Da ist dann der Maler oder wie auch immer, ist dann da überfordert, der kann andere Sachen sehr gut machen, aber da kommt er dann, wir haben immer mehr Maler, die auf uns zukommen und sagen, wir haben große Fassaden, so starke Schäden, könnt ihr nicht uns dann dort, wir arbeiten auch Hand in Hand mittlerweile mit vielen Malerbetrieben, um da dann, weil die auch das Problem des Nachwuchses haben, also nicht mehr alle Bereiche abdecken, sondern jeder macht sein Spezialgebiet und dann ist er da gut aufgehoben.
Ich mache nochmal die Klammer jetzt auf, die du vorhin aufgemacht hast mit der Bürokratie, weil das ist ja auch so ein Fachkräftemangelthema. Du hast vorhin gesagt gehabt, ja, dein Opa im Büro, das war noch relativ easy going da an der Stelle. Und heutzutage, ich weiß, wie es bei euch ist, ihr habt 2 bis 3 nochmal zusätzliche Bürokräfte bei euch sitzen. Das hat dein Opa vielleicht früher nicht so gebraucht, oder?
Muss man ganz ehrlich sagen, da sind natürlich viele gute Sachen auch mit dabei, aber die man, glaube ich, etwas vereinfachen könnte. Wenn ich nur an Gefährdungsbeurteilungen denke, das ist, Arbeitsschutz ist extrem wichtig, Arbeitsschutz. Das müssen wir auch pflegen, da müssen wir gucken. Aber man kann dann auch vereinfachen. Die Bürokratie muss einfach leichter gemacht werden. Genehmigungsverfahren, Datenschutzverfahren, das ist teilweise, wo bei uns mittlerweile eine Halbtagskraft ist eigentlich nur mit diesen ganzen behördlichen Dingen beschäftigt, die dort die Updates, Präqualifizierungen, um überhaupt an Ausschreibungen teilzunehmen. Wenn du heute eine beschränkte Ausschreibung kriegst vom Land oder von der Stadt, sind es der Leistungstext vielleicht 3 bis 4 Seiten und 25 Seiten Vorbemerkungen, wo du Urkalkulationen reinmachen musst und. Dann machen größere Firmen, so wie wir, machen eine Präqualifizierung. Da bist du aber erstmal ein halbes Jahr dran, bis du die erste kriegst, die Präqualifizierung. Du musst dort Bauten einreichen und Referenzen einreichen und musst es jedes Jahr aktualisieren. Und das ist schon sehr aufwendig und da sagen viele Kleinstbetriebe, ja komm, dann schmeiß ich die Ausschreibung direkt weg. Deswegen kommt dann oftmals auch von den Behörden, von Land, wir kriegen ja keine Ausschreibung zurück. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Innung, Kreishandwerker, Verband versucht mit den Behörden dort die Standards runterzuschrauben wieder. Und das ist ja, wir haben jetzt gerade, gestern habe ich im Fernsehen gesehen, den neuen Minister für Digitalisierung, den wir auch im Bund jetzt haben, der sagt ja auch, wir müssen die Bürokratie zurückdrehen. Und genau das ist unser Thema, weil 80% unserer Betriebe sind Kleinstbetriebe und wenn der abends um 8 Uhr von der Baustelle kommt, der dann noch eine Gefährdungsbeurteilung machen soll, hättest du auch keine Lust drauf.
Ich habe den vor 2 Wochen bei der FAZ getroffen. Da war der hier gewesen auf einer KI-Konferenz. War sehr interessant, die Ansätze, die er da gebracht hat, auch diese Entbürokratisierung einfach. Das ist ja nicht nur das Ministerium für Digitales, sondern auch für Effizienz und Entbürokratisierung. Gerade das von den, ich will jetzt nicht auf die Kommunen oder auf das Land oder auf den Bund schimpfen, darum geht es überhaupt nicht. Aber da gibt es unglaublich viele Hürden, dass man Papier einreichen muss, dass vielleicht digital einreicht, nochmal ausgedruckt wird, etc. pp. Jeder hat so eine Geschichte aus dem Hinterkopf, die man mal gehört hat oder die man selbst schon erlebt hat. Das ist natürlich nicht zuträglich. Und gerade auch, ich glaube, für Handwerksbetriebe, die ein bisschen kleiner sind, aber auch für die größeren, was die Auflagen angeht, das wird ja auch unglaublich viel. Wenn ich mir jetzt mal, es gibt ja jetzt dieses neue Vergabeportal. Ich glaube, wie hieß es, BIM, glaube ich, ne? Oder?
Ja, richtig, ja.
Ja, so. Da gibt es ja auch unglaublich viele Sachen, die es nochmal anzugehen gibt. Und das wird ja.
Das Problem ist ja auch zum Beispiel mit diesen Vergabeportalen, dann, wenn es da jetzt ein Das ist ja alles sehr gut, wenn es funktioniert und wenn es ein flächendeckendes wäre. Aber wir haben dann, also wir arbeiten nicht nur in Wiesbaden, wir arbeiten in Wiesbaden, Frankfurt, Rheinland-Pfalz drüben. Wir arbeiten, glaube ich, mit 7 Vergabeportalen mittlerweile, wo du dich überall anmelden musst. Und jedes ist wieder anders. Und das ist schon sehr, sehr schwierig und zeitaufwendig einfach. Das ist das Problem, es ist sehr zeitaufwendig. Das sind Sachen, das kann vereinfachen, aber wir müssen es, glaube ich, ein bisschen runterschrauben. Alles, dass wir kürzere Wege haben, leichte Genehmigungsverfahren. Wenn ich sehe, was wir allein in Wiesbaden, wie lange wir brauchen, bis wir dort eine Baustellenabsperrung genehmigt bekommen haben und was das kostet. Wir haben ja teilweise an Baustellen so hohe Baunebenkosten für Genehmigungszwecke. Da kannst du dem Kunden teilweise gar nicht erklären. Wir haben letztes Jahr eine gut befahrene Straße, mussten wir ein Torbogen wohnen, Bus reingefahren, das neu versetzen. Da mussten wir eine Teilsperrung der Straße, nur eine Hälfte, der Rest konnte vorbeifahren. Wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir die Genehmigung hatten. Und unsere Kosten waren um die 18.000 Euro. Wir hatten 4.000 Euro Genehmigungs- und Absperrkosten. Das steht für mich in keinem Verhältnis mehr. Und da muss man einfach sehen, dass man das vereinfachen. Und heute muss man dann eine Firma nehmen, um es zu beauftragen. Und früher konnte man das selbst eine Zeichnung einreichen. Dauert sehr lang. Und das, wenn ich sehe, Baubereich, da war so gewesen, dass in Wiesbaden letztes Jahr im Januar haben die Straßenbauer ihre Leute in Kurzarbeit schicken müssen, weil einfach das Bauamt überlastet war. Sie hatten zu wenig Leute, Krankheitsfälle noch und konnten keine Genehmigung rausschicken. Da sind wir dann natürlich für das Baugewerbe sind wir zum Dezernenten gegangen und gesagt, wir müssen hier was machen. Nun machen wir es. Hat er dann auch gemacht. Super, da haben sie reagiert, da haben wir es gemacht. Aber das können die Betriebe selbst nicht machen. Müssen wir dann machen. Und da muss einfach ein Bürokratieabbau sein, dass du nicht für die kleinsten Dinge 25 Genehmigungen brauchst. Das müssen wir so ein bisschen, glaube ich, runterfahren, dass wir da hinkommen. Oder auch, wenn du deinen Betrieb selbst anmelden willst, ummelden willst, was du da für Wege hast. Und Wahnsinn. Also es ist schon viel, viel Arbeit. Und wenn du da jetzt ein junger Betrieb bist, der das jetzt von null aufbauen will, schwer. Ja. Schwer, ganz schwer, die Zeit zu haben und dann natürlich auch heutzutage von den Banken Geld zu bekommen, ist das nächste Thema. Das ist, musst du immer gucken, in welchem Gewerk bist du, wo, was brauche ich? Wenn du dich als Steinmetz selbstständig machen willst, brauchst du schon ziemlich viel. Und ist in vielen anderen Gewerken manchmal teilweise ein bisschen einfacher. Also, aber wir müssen halt, Dachdecker ist genauso, die brauchen auch enorm viel. Die brauchen Hubwerkzeuge und. Das ist ein riesen Kostenaufwand, den du schon mal hast. Oder SAK auch. Und Schlosserbereiche. Und das ist schon, wenn du heute ein junger Mann, der jetzt nicht aus einem Familienbetrieb kommt, der geht zur Bank und sagt, ich hätte gern von Ihnen jetzt mal 200.000 Euro, um meine Werkstatt einzurichten. Da sagen die, ja, wo haben Sie denn auch 200.000 Euro liegen an Sicherheit? Und das ist das große Thema, das Risiko dann auch junge Leute zu unterstützen. Zu sagen, hier, wir geben euch das Geld und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Innung, Verbände. Da kann ein Austausch stattfinden, dass junge Leute auch mal sagen, weißt du was, die ersten 5 Jahre brauche ich keine Maschine, weil ich beim Kollegen, beim Holger mir das schneiden lasse. Und dann kann ich erstmal Geld verdienen und gehe dann weiter. Da sind wir wieder bei dem Mehrwert, wo wir da finden können, es geht alles wie so Zahnräder spielt ineinander.
Ich finde das einfach unglaublich, dass die Absperrung alleine 4.000 Euro kostet. Das muss ich schon sagen. Also das
man kann so da den Punkte, Firmen keinen Vorwurf machen. Das ist heute es ist alles sehr bürokratisch geworden. Dann kommt noch EU-Recht teilweise dazu, was bei uns natürlich immer sofort umgesetzt wird. Und ich war letztens in Italien Material einkaufen. Da hat der Lieferant zu mir nur gesagt, hey, ihr seid ja auch selbst dran schuld, ihr macht ja auch alles. Und das ist da schon, die sind da ein bisschen entspannter. Die sind da ein bisschen entspannter. Und aber vieles ist ja auch sehr, sehr wichtig. Also wie gesagt, Arbeitsschutz ist extrem wichtig. Ausbeutung von Schwarzarbeit und solchen Sachen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da was gemacht wird. Dafür stehen ja auch Innungen. Wir stehen ja auch dafür, dass wir Tariflöhne zahlen. Das ist ja auch nochmal so ein großer Vorteil. Wir machen ja als Verbände, als Innungen machen wir die Tarifverhandlungen. Ich habe jetzt erst wieder hier mit dem Landesverband, als Landesinnungsmeister führe ich die Tarifverhandlungen. haben wir jetzt einen neuen Lohn ausgehandelt, der Tarifvertrag für die Steinmetze. Auch für die Auszubildenden sind wir jetzt dran. Und solche Sachen, dass wir da immer auch eine Allgemeingültigkeit hinbekommen, dass auch alle Betriebe diesen Lohn zahlen müssen, dass jeder auch gut von seinem Geld leben kann.
Ich finde das unglaublich wichtig, also gerade Lohn. Ne? Jeder möchte fair bezahlt werden, auf jeden Fall. So ist es einfach, die Lebenskosten steigen. Natürlich ist es auch so, dass das unternehmerische Risiko natürlich auch beim Arbeitgeber liegt, so ein Stück weit, das muss auch klar sein. Ich glaube, das sind viele, viele Themen, die wir auch einfach heutzutage kaum eingrenzen können, weil es einfach die Entwicklung der Zeit ist, so ein Stück. Und es ist auch okay, dass es zum Teil so ist. Aber wie du schon richtig gesagt hast, manche Sachen müssen einfach nicht sein, sind nicht notwendig. Wenn du dir jetzt mal überlegst, wo sich das Handwerk die nächsten Jahre hinentwickelt, ja, okay, gut, wir haben Fachkräftemangel. Ich glaube, davon hat jetzt jeder inzwischen Wind bekommen. Wenn du jetzt mal für eure Region in Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis sprichst, was hast du für ein Gefühl, wohin kann sich das Ganze entwickeln und was ist die Stärke und wo wird sich das Handwerk in Zukunft stärker beweisen können und auch zeigen können, dass sie halt weg von dem Image, das vielleicht nicht immer das Beste ist, wegkommt?
Ja, ich habe die Hoffnung, dass wir mit unseren ganzen Aktionen, die wir jetzt starten, schon seit einigen Jahren, auch mit der Handwerkskammer gemeinsam hier, also die Werbeaktion des Handwerks, die ist schon sehr, sehr gut. Da machen wir viel. Und ich habe die Hoffnung, dass sich das dann Umdenken stattfindet bei den Jugendlichen und bei den Eltern vor allen Dingen. Das ist, und bei den Lehrern. Ganz wichtiges Thema, die Lehrer. Die Lehrer müssen wieder mal merken, dass sie die Jugendlichen sagen, Leute, probiert doch mal Handwerk aus. Macht doch mal ein Praktikum und nicht nur einen Tag, sondern länger. Und dann kommen wir, glaube ich, dahin, dass vielleicht wieder ein Wandel kommt und das Handwerk wieder stärker wird. Ansonsten habe ich, wenn wir das nicht hinbekommen, habe ich echte Bedenken. Da müssen wir ganz, ganz hart dran arbeiten, dass wir unser Image stärken und präsent sind bei der Jugend, bei den Eltern, weil wir haben momentan wieder einen Generationswechsel und ich kenne unwahrscheinlich viele hervorragende Betriebe, die keinen Nachfolger haben. Und die werden zumachen einfach. Und das ist ein Thema, das dann klar für diejenigen, die übrig bleiben, wir haben Arbeit ohne Ende, aber sie werden es nicht packen. Und dann ein großes Thema, wenn zu viel Arbeit ist, haben oftmals die Betriebe keine Zeit mehr auszubilden. Weil Ausbildung heißt ausbilden und nicht den Lehrling die Baustelle kehren lassen. Das gehört mal dazu, aber er ist in der Ausbildung. Das muss man immer so schön sagen, er soll was lernen. Und das muss man, und wir haben das gemerkt in den Zeiten, wo extrem viel Arbeit war, da haben die Leute es einfach schleifen lassen. Haben gesagt, nee, ich habe keine Zeit für einen Lehrling, ich mache das nicht mehr. Und dann gehen die Lehrlingszahlen runter. Merkst du ganz extrem bei den Maler und Lackierern. Da sind die Ausbildungszahlen seit Corona extrem runtergegangen, weil die während Corona so viel Arbeit hatten und wir haben keine Zeit auszubilden. Und das irgendwann kommen die Bewerbungen nicht mehr. Dann geht es einfach runter. Und da müssen wir dran arbeiten. Ich habe die Hoffnung, dass wir es hinbekommen. Mal gucken, wie es in 10 Jahren aussieht. Also ich hoffe es. Also wir suchen regelmäßig Auszubildende, haben es auch da schwer, welche zu bekommen. Aber es gibt noch in allen Gewerken ist es ganz, ganz schlimm. Und ich kann jedem jungen Menschen einfach nur empfehlen, guckt ihr es mal an. Und so ein schönes Beispiel, ich war jetzt in Italien gewesen, Materialankauf in Südtirol. Und da habe ich mit dem Hotelbesitzer gesprochen, weil so viele junge Leute da waren. Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist bei uns, die müssen in den letzten 2 Schuljahren 4 Wochen Praktikum machen. In Handwerks- oder Hotelbetrieb. Er sagt, er hat mittlerweile 80% seiner Auszubildenden kommt über diese Praktikas. Und über Praktikas kriegen wir die jungen Leute ins Handwerk, wenn sie merken, wie schön es ist. Und auch Werkunterricht, ganz wichtig, wieder in der Jugend das machen. Kriegen so viele 15-, 16-Jährige, die wissen noch nicht mal, wie sie einen Hammer wie rum sind halten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir müssen sie in die Finger kriegen und bei uns in den Betrieben haben und dann sehen die auch, wie schön das ist, wie viel Spaß es macht.
Super cool. Also ich bin auch ein Verfechter davon, dass wieder mehr Praktisches auch in der Schule vermittelt wird. Ich will jetzt nicht gegen einzelne Fächer schießen, weil ich lasse die Schulzeit mal hinter mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Holger. Aber das sind so Sachen, wo man schon angehen kann. Also Lehrer, Eltern, glaube ich auch, ne, gehst du studieren, sonst bist du nix, so dieses ganze Thema. Ich glaube aber auch, wo sich das Handwerk noch ein Stück weit stärker zeigen kann, ist, um ehrlich zu sein, auf Social Media. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, um Leute anzusprechen. Wir machen das ja beide auch zusammen. Also wenn wir merken, wie Sebastian, dein junger Azubi, über das Handwerk spricht und wie stolz und wie schön es ist und ein Video dazu 1 Million Aufrufe hat. Mhm. Ich glaube, das sind Zeichen, wo auch dann viel Mut zugesprochen wird und wo die Leute dann auch einfach gestärkt rausgehen, dass die jungen Leute auch sehen, es gibt schöne Berufe und es gibt auch tolle Menschen in dem Handwerk.
Unbedingt. Also ich glaube, das ist, wie ich vorhin schon sagte, das ist eine ganz große Chance. Und das Schöne ist, was ich immer zu allen Praktikanten auch sage, wenn du bei uns abends nach Hause gehst, weißt du genau, was du gemacht hast. Und wenn du irgendwo bei einer Familie eine Terrasse gelegt hast oder einen schönen Boden und du kommst hier rein und die Besitzer strahlen dich an, weil es schön ist. Und das ist eine Belohnung pur. Das ist wirklich schön. Klar, das Geld muss auch stimmen, das muss auch kommen. Aber auch wenn einer sagt, ach Mensch, das Haus ist toll geworden. Und du selbst gehst vorbei und sagst, Mensch, klasse, das haben wir gut hingekriegt. Ist eine tolle Belohnung. Du siehst jeden Tag, was du gemacht hast. Und das in vielen Gewerken, nicht nur bei uns Steinmetzen, bei allen Gewerken einfach so. Du weißt, was du gemacht hast.
Unglaublich schön. Also wirklich, Holger, ich danke dir vielmals für deine Zeit hier. Du bist ein vielbeschäftigter Mann und deswegen freue ich mich, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, auch über das Steinmetzhandwerk, über euren Beruf, über euren Betrieb. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht nur für die Region, sondern auch für alle Handwerker da draußen weitergeht und dass das Handwerk die Anerkennung und den Stolz, wie du so schön gesagt hast, einfach auch nach außen zeigen kann.
Wir arbeiten dran.
So machen wir es. Danke dir. Ja.